Guten Morgen alle, die auch noch dazugekommen seid. Ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Mich beschäftigt ja seit langem ein Thema, das nicht ein Thema ist, sondern das für mich mein Leben verändert hat und mein Leben reich gemacht hat. Ich habe früher in Jahren oft darüber gesprochen, auch wie dass Gott unter uns wohnen will, dass es also nicht darum geht, dass wir einfach Religion zelebrieren, sondern dass wir in einer Beziehung mit Gott leben. Und so fing ich dann an, vor längerer Zeit einfach zu schauen, Gott, wo wohnst du und wo fühlst du dich eigentlich wohl? Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt einfach herkomme und sage, okay, feier mal Gott, ich bete Gott an und bis zum nächsten Sonntag, Gott. Tschüss, dann sehen wir uns wieder. Nein, nein, sondern Gott möchte 24 Stunden mit uns in Beziehung sein. 24, egal wo immer wir sind, selbst wenn es uns gut geht oder wenn es uns nicht gut geht, Gott möchte mit uns wohnen. Und er möchte in uns, er wohnt ja in uns, aber er möchte auch auf uns wohnen, mit seinem Geist auf uns sein. Du und ich, wir sind dazu geschaffen, in einer herzlichen Beziehung mit Gott, dem Vater, zu leben. Religion dient Gott und sagt, okay, das muss man halt für Gott tun. Was Gott aber möchte, ist, dass wir aus einer Beziehung mit ihm heraus in diese Welt hineinfließen. Also für mich ist etwas wichtig geworden, ich tue nicht Dienst für Gott, ich tue etwas für Gott, sondern was ich tue ist, aus dem Fluss, aus der Beziehung mit ihm heraus. Was, Gott, möchtest du, dass geschieht? Und dann mit ihm zusammen das Leben. Das ist es, was wir im Markus-Evangelium sehen. Da heißt es, der Herr wirkt, sie aber, jene aber gingen hin, verkündeten überall das Evangelium, verkündeten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Und der Herr wirkte mit ihnen durch die mit folgenden Zeichen. Er wirkte mit ihnen. Dass dieses wirkte mit ihnen, da steht im Griechischen ein Wort, er arbeitete mit ihnen zusammen, so als wären sie Kollegen im Team. Also Jesus war ein Teamkollege der Jünger. So, sie predigten, sie brachten das weiter, was er gerne sagen würde, er war aber nicht sichtbar. Also sie sprachen, was er sagen würde und er tat die Wunder, er bestätigte es. So, das bringt für mich eine ungeheure Entspannung und hat für mich eine Entspannung gebracht. Ich muss niemanden heilen, ich muss niemanden befreien, sondern der Jesus Christus, der in uns lebt, der tut diese Werke. Jesus sagt von sich, ich kann nichts von mir selber aus tun. Was ich tue, das tut der Vater, der in mir wohnt. Der Vater, der in mir wohnt, tut diese Werke. Ich selber kann es nicht. Jesus war zu Lebzeiten genauso Mensch wie du und ich. Und obwohl er Gottes Sohn war, aber er konnte nicht, er war Mensch. Er war abhängig von seinem Vater, wie du und ich abhängig sind von Gott. Und er lebte Beziehung mit dem Vater und er sagt, ich rede nur, was ich den Vater reden höre. Und ich tue auch nur, was ich den Vater tun sehe. Und wenn wir das tun oder reden, was Gott sagt, haben wir ein ausgefülltes Leben. Wir sind oft so, wir sagen, das muss getan werden, jenes muss getan werden und dann wenden wir große Anstrengung auf, es richtig zu machen. Ich tue es ja für dich, Gott. Aber Gott möchte, dass wir aus der Beziehung heraus mit ihm gehen. Und das finde ich so stark. Gott und du, Gott und ich, wir und Gott sind ein Team. Und das ist es, was der griechische Grundtext sagt. Sie gingen hin, sie verkündeten, er tat die Wunde, er bewirkte es. Und das ist so stark. Und ich will dich einladen, auch auf diese Reise zu gehen und dich einzulassen auf eine dauerhafte Beziehung. Wenn wir ins Alte Testament schauen, in das Buch Jeremia, da beklagt Gott sich und er trauert und er sagt, Israel, ich hatte dich dazu gewählt, mit dir zu leben, mit dir in Beziehung zu leben, so wie er nennt sich sogar den Ehemann. Ich bin dein Ehemann, aber er sagt, du betrügst mich. Du hast so viele Götzen, du hast so viele andere Dinge, die dich ablenken, denen du hinterherläufst. Und er sagt, wir sind wie ein geschiedenes Ehepaar. Und dann sagt er, sagt über Israel, und dann Juda, der Stamm Juda, und mit seiner Regierung, Gott sagt, Juda, du siehst, welche Folgen es für Israel hat, dass sie so getrennt von mir leben. Statt dir ein Beispiel zu nehmen und zu sagen, Mensch, das ist doch voll Mist, was die da machen, das zieht sie doch voll runter, das macht doch ihr Leben kaputt, sagt er, Juda ist so blöd und macht dasselbe wie seine Schwester Israel. Und Gott sagt, aber ich wünsche mir Beziehung. Er sagt, ihr habt keine Beziehung mit mir. Und er beklagt es. Und er sagt, wenn du Jeremia 3 anschaust, kannst du in Ruhe zu Hause lesen, da ist Gottes endlose Liebe zu seiner Braut oder seiner Frau, wie er sie bezeichnet. Er sagt, ich möchte mit dir in herzlicher Verbindung leben. Du und ich, wir sind geschaffen, Träger der Gegenwart Gottes zu sein. An uns soll die ganze Welt erkennen, wie gut Gott ist, wie er wirklich ist. Jesus sagt, das sind so abgedroschene Bibelstellen, die Christen manchmal haben. Wir sind der Brief Christi, gelesen von allen Menschen. Also das juckt keiner. Was aber Gott eigentlich sagt, ist, er sagt, wenn Leute euch ansehen, dann sehen sie mich. Wie mich der Vater gesandt hat und so wie ich gelebt habe in meiner Sendung, so sende ich euch, sagt er. So sende ich euch in der gleichen Art und Weise mit mir zu leben. Wir haben ja den Monatsspruch, für alle ist Jesus gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für Jesus, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wenn wir uns zu Jesus wenden, dann heißt das, wir verlassen unser bisheriges Leben. Ich erinnere mich, als ich zum Glauben kam, das war, als ich damals da in meiner Gefängniszelle saß, und dann habe ich gemerkt, ich muss beim Bibellesen, ich muss eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich muss ihm mein Leben geben. Und ich saß dort in der Gefängniszelle an meinem Tisch und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich will, dass du mein Herr bist. Und ich war ein Mensch, der total gejagt war, ohne Frieden. Und von daher ständig auch mit dem Gesetz in Konflikt. Wenn jemand gottlos gelebt hat, dann war ich das. Staatsanwalt, Jugendamt, mein Rechtsanwalt, alle sagten, mit dem wird das nichts. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Und das Beste ist, man schließt ihn einfach noch mal längere Zeit weg. Aber in dieser Zeit, da habe ich Jesus kennengelernt. Und ich lud ihn ein in mein Leben. Und in meiner Zelle damals, auf einmal war Frieden. Als ich ihn einlud, sagte, Jesus, du darfst in mein Leben kommen, ich will dich haben. Auf einmal war Frieden da. Es war so stark, ich habe kein Licht gesehen, habe auch keine Person gesehen, die erschienen ist. Ich merkte nur, durch den Frieden, der auf einmal auf meinem Leben und in meiner Seele war, auf einmal merkte ich, jetzt ist er da. Und das hat sofort etwas mit mir gemacht. An diesem Tag wurde ich Christ. An diesem Tag wurde ich Christ. Und ich fing das sofort an, den Mitgefangenen zu erzählen, dass ich Jesus gefunden habe. Und die lange da seid, ihr kennt meine Geschichte. Und das war ein Wechsel. Als ich dann aus dem Gefängnis rauskam, bin ich natürlich zu meiner alten Clique hin und habe gesagt, den muss ich jetzt auch von Jesus sagen. Und bin zu ihnen hin und habe ihnen von Jesus erzählt, dass Jesus mein Leben verändert hat und dass ich das ganze Zeug nicht mehr mitmache und so weiter und so fort. Und ich lud sie ein, auch diesen Jesus kennenzulernen. Aber sie wollten das nicht. Ich habe sie also ein paar Mal aufgesucht. Schließlich sagten sie, du kannst gerne zu uns kommen, aber bitte ohne deinen Jesus. Wenn du mit diesem Jesus kommst, dann brauchst du nicht mehr in unsere Gruppe kommen. Natürlich kann ich nicht ohne Jesus gehen, also bin ich nicht mehr hingegangen, habe mich verabschiedet und bin dann mit Jesus meinen Weg gegangen. Ich kann sagen, Gott verändert Menschen. Das war eine punktuelle Entscheidung. Ich traf damals diese Entscheidung, diesem Jesus will ich nachfolgen. Ich wurde dann eine Zeit sehr religiös, habe gedacht, ich muss auch Gott beweisen, Dinge beweisen, bis ich später merkte, ich muss es überhaupt nicht. Er hat alles für mich getan. Für alle, aber was ich merkte ist, Für alle ist Jesus gestorben, damit die, welche Leben haben, eigentlich, da steht das Wort Zoe, das kommt von Zoe, das Leben Gottes, damit die, welche Gottes Leben haben, jetzt nicht mehr für sich selbst leben, sondern dass sie für Gott leben. Und das bringt Erfüllung in unserem Leben. Religion macht Menschen einsam oder radikal oder manchmal sonst irgendwie komisch. Aber Gott hat uns niemals berufen, einer Religion zu dienen. Als Jesus kam, war das eigentlich das Ende von Religion. Jesus schaffte Religion ab. Er sagt, von jetzt an zählt das Leben. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und nicht eine neue Religion. Menschen haben es verstanden, daraus wieder eine Religion zu machen, auch eine christliche Religion. Aber christliche Religion an sich ist genauso tot wie Hinduismus, Buddhismus, Islam oder sonstige Dinge. Christliche Religion bringt kein Leben. Nur Jesus bringt Leben. Es ist eine Person. Leben haben wir aufgrund einer Person, durch eine Person. Und Gott möchte gerne mit uns in Beziehung leben. Und ich finde das stark. Wenn wir 1. Thessalonicher 5, Vers 10 anschauen, da heißt es, Jesus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit Jesus leben. Dieses, ob wir wachen oder schlafen, das steht im Konjunktiv Präsens aktiv und bedeutet, ich lebe in einer dauerhaften, aktiven Beziehung mit Jesus. Das ist genauso, ich bin verheiratet, Marita und ich, wir sind dieses Jahr 42 Jahre verheiratet gewesen und sind es immer noch, 42 Jahre, naja, nicht das gewesen, manche denken, oh, hat er jetzt sich danach schon, nein, 42 Jahre sind wir verheiratet. So, aber weißt du, eine Ehe kann nur funktionieren, wenn wir sie pflegen, wenn wir miteinander Dinge tun, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben, wenn wir miteinander Beziehung pflegen. Sonst erkaltet das. Das Gleiche ist in unserer Beziehung zu Gott. Und ich liebe es, ob wir nun wachen, sagt er, oder ob wir schlafen. Wir sind immer aktiv dabei, diese Beziehung aufrecht auch zu erhalten. Wir sind so schnell abgelenkt in unserem Alltag, dass wir Gott darüber vergessen könnten. Ich liebe es, morgens mit Gott aufzuwachen. Und ich bin ja nicht der, morgens die Augen aufmacht und sagt, oh Halleluja, lass uns die Welt umarmen, die Welt einreißen. Nein, ich bin eher so, knall dem Wecker vielleicht lieber eine. Musst du mich denn jetzt stören? Aber es ist egal, wie du dich fühlst. So, der erste Satz, die ersten Worte sind, guten Morgen, Vater. Guten Morgen, Vater. Und er ist da. Und wenn ich mich nachts hinlege, es geht durch den ganzen Tag, es ist einfach Gott da. Das sind manchmal schwierige Situationen. Und ich sage, ich bin so froh, Vater, dass ich nicht allein bin, dass du da bist. Es gibt manchmal hoffnungslose Situationen. Ich bin so glücklich, Vater, du bist da und du kümmerst dich. Es ist so, egal was es ist, ob es Gutes oder Schlechtes ist, schön oder nicht so schön, es ist ganz egal, wie es ist diese es ist diese Vater-Sohn-Beziehung. Und Gott möchte mit dir als Mann eine Vater-Sohn-Beziehung leben. Gott möchte mit dir eine Vater-Tochter-Beziehung leben. Ich weiß, in unserer Gesellschaft ist das oft sehr schwierig. Also hör mir auf mit Vater. Also wenn mir früher jemand was mit sagte, Gott, dein Vater. Ich weiß, die ersten Jahre habe ich nur Jesus angebetet und nur zu Jesus gebetet. Und erstmal war das in unserer Gemeinde auch so schwerpunktmäßig. Das Thema war immer Jesus. Aber bis ich dann merkte, Mensch, dieser Paulus, der hat eine Beziehung zu Gott, dem Vater. Und dann fing ich das an zu studieren. Was sagt die Bibel über Gottes Vaterschaft zu uns? Weil mit Vater hatte ich nichts am Hut. Mein Vater war ein brutaler Schläger, er war gewalttätig. Mein Vater hat mich als kleinen Jungen im Stall angebunden und ausgepeitscht. Warum? Einfach, weil er Bock hatte. Mein Vater hatte einfach mal Bock zu schlagen. Das war so seine Lieblingsbeschreibung. Er schlug unsere Mutter, er peitschte unsere Mutter aus. Oder er schlug einfach an auf andere. Immer, er war gewalttätig, ein gewalttätiger Mann. Aber, Gott sei Dank, er hat sich bekehrt. Inzwischen ist er bei Jesus. Und es ist zwar so toll, die letzten, in dem Jahr, bevor er starb, hatte ich in Norddeutschland einen Dienst. Und das war in der Nähe dort, wo er wohnte. Und so konnte ich ihm an diesem Wochenende 3 Tage lang meinem Vater dienen, mit ihm beten und Dinge in sein Leben auch hineinsprechen. Und Gott hat wunderbare Dinge getan. So werde ich ihn wiedersehen. Er ist natürlich ein anderer Mensch geworden nach der Bekehrung. Als er sich bekehrte, wurde er anders. Er war nicht mehr dieser Vater, der er war. Gut, wir hatten sowieso nicht mehr, er hatte ja nicht mehr den Einfluss auf uns, wir hatten ja selber inzwischen Familie. Aber Vater war für mich etwas, hör mir auf mit Vater. So. Aber als ich Gott kennenlernte, dann stellte ich fest, es ist tatsächlich wahr, er ist der Gott und der Vater, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Er ist der perfekte Vater. Er ist dieser perfekte Vater. Und das hat mein Leben total verändert. Ich fing dann so stark an, in dieser Beziehung auch zu Gott, dem Vater, mit dem Vater zu reden, in meinen Gebeten. Es war immer der Vater, den ich verherrlichte. Ich weiß noch, als ich dann mal zurück in meine Heimatgemeinde kam, haben die gesagt, bist du noch auf dem richtigen Weg oder bist du jetzt Zeuge Jehova? Sag ich, wieso? Naja, Vater, wir haben doch den Jesus. Ne? So, ja, den habe ich auch. Wir haben Jesus und den Vater. Und die Bibel sagt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Wir leben in einer Beziehung. Wir von Natur aus waren nicht in der Lage, passend zu werden, um mit Gott zu leben. Was ich festgestellt habe, ist, dass wir wirklich nicht in einem dauerhaften Frieden oder auch in Beziehung mit Gott leben können, wenn wir uns bewusst entscheiden, unser eigenes Ding zu machen. Ich will mein Ding leben, aber für die Religion brauche ich nun mal Gott. Für die Religion brauche ich Gott, den muss ich, da muss man ja auch tun, sonst kommt man ja vielleicht nicht in den Himmel. Aber du kommst in den Himmel wegen Jesus, weil Jesus in dir wohnt. Wenn Jesus, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Aber Gott möchte nicht nur in uns wohnen, sondern er möchte auch auf uns ruhen. Jemand hat mal einen Satz geschrieben, ich lese ihn euch mal, fand ich sehr gut. Jeglicher Dienst sollte aus unserer Beziehung zu der Person fließen, die um unsertwillen in uns wohnt, aber um anderer Willen auf uns ruht. So, Jesus lebt in uns. Er verwandelt uns. Er auferbaut uns. Die Bibel sagt, werdet erneuert in eurem Denken, Römer 12, 2. Da steht Metamorphose, verwandelt, wie von einer hässlichen Raupe in einen wunderbaren Schmetterling. Also die Verwandlung geschieht von ihm. Er sagt, meine Worte will ich in eure Herzen und in eure Gedanken hineinlegen. Und ich werde machen, Hebräerbrief, ich werde machen, dass ihr so lebt, dass ihr mit mir zusammenleben könnt, dass wir kompatibel sind. Menschen, wenn wir uns als Menschen entscheiden, verkehrt zu leben, in Gottlosigkeit zu leben, kann Gott nicht auf uns ruhen, weil Gott ruht sich nicht, legt sich nicht auf das alte Leben nieder. Der Epheser Kapitel 4, 22 sagt, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Das steht im Infinitiv Aorist und das bedeutet, steht für eine einmalige, punktuelle Handlung. Er sagt, was den alten Menschen damals in der Gefängniszelle, sage ich, jetzt ist Schluss mit meinem Leben ohne Gott, jetzt ist Schluss mit einem Leben, in dem ich mich selber zerstöre. Ich treffe eine Entscheidung, ich werde mit diesem Jesus leben. Das war eine punktuelle Entscheidung. Und seit dieser Zeit, ich war damals nicht ganz 20 Jahre, 19,5, als ich diese Entscheidung traf, aber seit dieser Entscheidung, das sind jetzt 46 Jahre, folge ich Jesus nach. 46 Jahre. 46 Jahre mit ihm. Durch manche Höhen, durch manche Tiefen. Aber was ich feststelle ist, er ist da. Er ist immer gegenwärtig. So, ich liebe es auch durch den Tag mit Gott zu gehen, aber ich liebe es genauso auch mit ihm einzuschlafen. So, heute Nacht wurde es ein bisschen später. Marita schlief schon und so bin ich ganz leise auch ins Bett gehuscht. Und dann habe ich gesagt, oh Vater, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich bin so froh. Vater, ich brauche einfach nochmal so eine gute Nachtberührung von dir. Und ich weiß ja, dass er da ist. Ich weiß, er ist immer da, immer. Aber dann fing er an, einfach zu berühren. Und es war dann so, als wenn Strom durch den Körper floss. Und ich merkte, oh, er ist da. Und so in dem Haus. Komme nicht und sage, Vater, also das Problem ist noch und das Problem ist. Nein, Vater, ich sage gute Nacht und ich möchte mit dir einschlafen. Ich möchte ganz einfach mit dir in die Nacht gehen. Ich sagte schon mal, nach der Bibel beginnt der neue Tag ja eigentlich mit dem Abend. Ja? Es wurde Abend, es wurde Morgen, Tag 1. Also in der Bibel beginnt immer der Morgen mit dem Abend. So, also es ist gut, abends mit Gott einzuschlafen und sagen, Gott, schön, dass du da bist. Du bist hier in meinem Schlafzimmer oder du bist hier, wo ich gerade liege, wohne. Du bist mit mir. Und diese Beziehung, die möchte Gott mit uns haben. Er will nicht, dass wir Religionstäter sind. Er will nicht, dass wir Menschen sind, die eine Religion ausüben. Er möchte mit uns leben. Gott ist Familienvater. Er sagt, wir sind seine Hausgenossen. Wir sind Menschen, die seine Füße unter Vater Gottes Tisch stellen, die mit ihm am Tisch sitzen. Und er sagt, meine Versorgung für euch und mein Schutz gilt generell für euch. Er sagt, wenn ihr von Feinden bedroht seid, egal ob es nun menschlicher Art ist oder geistlicher Art, dämonischer Art, wenn du attackiert wirst, Gott sagt, hab keine Angst, ich bin dein Hirte. Und inmitten aller Gefahrensituationen, inmitten aller Bedrohung, werde ich dir immer den Tisch decken und dich immer einladen, mit mir Beziehung zu haben. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du kannst ruhig und gelassen sein, egal was um uns herum passiert. Wir können ruhig und gelassen sein und Gott einfach in unserem Leben und durch unser Leben wirken lassen. Und das hat mein Leben verändert. Ich bin als junger Pastor sehr stark gewesen, dass ich immer sage, wir müssen tun, wir müssen tun, wir müssen tun. Und habe Pläne entworfen und es war manchmal mühevoll. Später habe ich dann auch festgestellt, warum manches klappte nicht, haute nicht hin. Und dann zeigte mir Gott einen Bibelvers. Du verarbeitest dich in der Menge deiner eigenen Wege. Du reißt Dinge auf, weil Marita und ich, wir sind ja, seit wir verheiratet sind, sind wir Gemeindegründer. Wir gründen immer wieder neue Gemeinden. So, das ist so unser Job. Und immer was in Bewegung halten, immer wieder was auf die Beine stellen. So, aber dann kam der Punkt, wo ich merkte, wow, du powerst dich aus. Und ich habe mich ausgepowert. Und dann habe ich mich was zurückgenommen. Aber ich habe etwas kennengelernt von Gott, unserem Vater. Nämlich Beziehung zu leben, Freundschaft zu leben, angenommen sein zu leben. Ich weiß, er ist auf meiner Seite. Ich weiß, Gott ist auf meiner Seite. Römer 8 sagt, Gott ist für uns. Wer kann da noch gegen uns sein? Der doch seinen eigenen Sohn nicht verschonte. Wobei wir sagen müssen, verschonte, Jesus sagte, ich bin selber gekommen, ich bin freiwillig gekommen. Also Gott hat nicht seinen Sohn am Schlawittchen gepackt und hat gesagt, so, jetzt gehst du auf die Erde und stirbst. Ja? Dann würde ich reagieren und würde sagen, wieso, Gott, gehst du nicht selber? Wieso schickst du deinen Sohn? Ist doch eine gute Frage. Fragen sich Menschen manchmal. Warum gehst du nicht selber, Gott? Schickst deinen Sohn, ihn lässt du sterben und du sitzt da munter auf deinem Thron. Aber Jesus sagt, zeigt uns, wie es gewesen ist, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie haben miteinander beschlossen, wie sie die verlorene Menschheit retten wollen. Und in diesem Gespräch, in diesem Plan, den sie hatten, da sagte Jesus, ich werde gehen. Jesus hat gesagt, ich bin von mir ausgekommen. Niemand hat mich gezwungen. Ich bin selber gekommen. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Niemand hat mir geboten, das zu tun. Ich tat es freiwillig, weil ich eine Beziehung mit euch will. Und so hat Gott, der Vater, zugestimmt und hat gesagt, aber, sagt er, Jesus, wenn du merkst auf der Erde oder wenn du die ganzen Sünden und Krankheiten der Menschen auf dich nimmst, wenn du merkst, du überlegst es dir doch anders, du willst es nicht, dann kannst du zurückkommen, ohne ans Kreuz gegangen zu sein. Weil Jesus sagt, ich habe Autorität, Vollmacht von meinem Vater bekommen, mein Leben zu geben oder auch mein Leben zu lassen oder auch zu nehmen und zu gehen. Und er sagt ja auch, als die hohen Priester und die Soldaten kamen, um ihn in Gethsemane zu verhaften, dann sagt Jesus dort, und der Petrus nimmt das Schwert und haut dem einen das Ohr ab. Und Jesus sagt, hey, lass das sein. Ich könnte meinen Vater jetzt bitten und er würde mir Legionen von Engeln schicken, die mich sofort hier herausholen würden. Die würden mich aus dieser Situation retten. Und als er dann hinterher, also vorher in Gethsemane gebetet hat, da hat er so Angst. Das heißt dort in Gethsemane, er war ja so unter Druck, weil er wusste, jetzt wird er leiden, jetzt wird er sterben. Und sein Schweiß verwandelte sich in Blut. Also aus seinen Poren kam nicht Schweiß, sondern Blutstropfen raus. So arg war der Kampf. Und das heißt, er war dort in großer Phobie. Angst, Phobie bedeutet Angst zu haben, Angst, so dass man im Schrecken davonlaufen möchte. Und das heißt, er war in großer Phobie. Und dann sagt er, Vater, wenn es möglich ist, dann nimm diesen Kelch von mir. Dann, aber nein, sagt er, nein, deshalb bin ich ja gekommen. Nein, Vater, ist schon in Ordnung. Ich stehe das durch. Und er entschied sich, den Weg zu gehen. Deshalb sitzen wir heute Morgen hier. Deshalb sind wir hier. Deshalb feiern Christen heute auf der ganzen Welt, auch in unserer Stadt, die vielen Gemeinden. Deshalb feiern wir heute Gottesdienst. Und der Herr möchte nicht, dass wir einfach eine Religion leben, sondern eine Beziehung. In seinen Nöten, in seinen Ängsten. Jesus sprach mit dem Vater. Er sagte, Vater, so geht's mir. Ich bin in Angst. Und Paulus hat in ähnlicher Weise gesprochen. Wir haben immer so diese Superhelden-Typ vor Augen. Aber Paulus sagt, ich bin zu euch gekommen mit großer Angst, mit Phobie, steht da auch wieder. Und er sagt, mit vielen Schmerzen und es ging mir nicht immer gut. Aber er sagt, in allem trägt mich der Herr. Durch alles führt mich der Herr. Denn egal, wo Paulus hinkam, überall bekam er Prügel. Er sagt, ich habe dreimal zum Herrn gebeten, dass er das doch von mir nehmen möge. Aber der Herr sagt, meine Gnade genügt dir. Also wir kennen dieser berühmte Stachel im Fleisch. Ja. Was war dieser Stachel im Fleisch? Das war die böse Schwiegermutter. Du sagst, wo steht das? An derselben Stelle, wo steht, dass er krank war. Ja. Nämlich nirgends. Der Pfahl im Fleisch, dann müssen wir einfach zurückgehen ins Alte Testament. Gott sagt zu Israel, als sie das Land besiedelten, wenn ihr die Menschen, die Gottlosen, die Nationen nicht aus diesem Land vertreibt, dann werden sie euch zu einem Dorn, zu einem Stachel im Fleisch werden. So, das heißt, ihr werdet ständig Schwierigkeiten, Druck von diesen Menschen haben, die gegen Gott agieren. Und dasselbe bei Paulus. Er sagt, wo immer ich hinkomme, kriege ich Prügel. Und das war dieser Stachel, der da war. Und er sagt, Gott, kann das nicht irgendwie aufhören? Kannst du das nicht stoppen? Kannst du die mir nicht vom Leib halten? So sage ich mal, aber das ist der Pfahl im Fleisch. Der Pfahl im Fleisch ist einfach diese massive Verfolgung, die er dort erlebte. Zurück. Gott möchte in einer Beziehung mit dir und mir leben. Dazu hat er uns berufen. Dazu hat er uns geschaffen. Wir sind gemacht von Gott, um mit ihm zu leben. Und ich lade dich ein, heute Morgen in so eine Beziehung mit Gott hineinzukommen. Und vielleicht ist es so, dass du heute Morgen auch weißt, wow, da sind Dinge, die stehen zwischen mir und Gott. Und das will dich veranlassen, dich von Gott zurückzuziehen oder dich gar nicht erst Gott zu nahen. Aber Gott sagt, komm zu mir. Wenn du Schuld in deinem Leben hast, er wird sie dir gerne vergeben. Wenn du Dinge hast in deinem Leben, die dein Leben kaputt machen, die Bibel sagt zum Beispiel, wenn wir bewusst in Sünde leben, wir wissen, es ist verkehrt, aber wir entscheiden uns, es trotzdem zu tun, dann sagt die Bibel, dann zerstören wir unsere eigene Seele. Das Griechische sagt, unsere Seele verrottet, sie vergammelt dann. Sie geht ja, so wie im Komposter. Sünde macht unsere Seele kaputt, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unser Wille funktioniert nicht mehr oder läuft nicht mehr so, wie es sein soll. Und Gott sagt, ich würde das gerne in Ordnung bringen. Ich würde dir gerne helfen und ich würde dich gerne zu einem Menschen machen, mit dem ich zusammenleben kann. Niemand von uns kann bewirken, mit Gott zusammenzuleben. Du kannst es nicht, ich kann es nicht. Egal wie wir uns anstrengen, wir können keine gute Beziehung mit Gott haben. Die Beziehung, die wir zu ihm haben, kommt zuerst von ihm. Er kommt und sagt, ich will in dein Leben. Dann entscheiden wir uns. Es gibt eine punktuelle Entscheidung. Wir sagen, diesem Jesus folge ich nach. Und dann beginnt ein Prozess von Veränderung, von Verwandlung. Er verwandelt uns und er macht uns zu Menschen, die passend sind zu ihm. In Matthäus 5, 8 heißt es, glücklich sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und an anderer Stelle sagt Gott, egal was du unternimmst, um ein reines Herz zu bekommen, du kriegst es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Wir geben uns die beste Mühe und Christen leben manchmal unter großer Anstrengung. Ich will doch ein anderer Mensch sein. Ich will doch gut sein. Du wirst alleine gut wegen Jesus. Du nimmst Jesus auf und dann beginnt ein Prozess von Verwandlung. Er sagt, wenn du kannst Lauge nehmen und du kannst versuchen, dein Leben wirklich glänzend zu machen. Er sagt, es wird nur deine, oder das Verkehrte, der Schmutz wird nur deutlicher noch hervorkommen. Deshalb sagt Gott, lass mich es machen. Und er bastelt nicht an unserem alten Herzen rum. Er sagt, ich gebe dir ein neues Herz. Ich gebe dir ein fleischendes Herz. Ich mache aus dir eine Person, die sensibel wird für mich. Wir sind geschaffen, in hoher Sensibilität und Gemeinschaft mit Gott zu leben. Psalm 24, Vers 3. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? 4. Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug oder kein hinterlistiger Mensch ist. So, Gott ist es, der unsere Hände unschuldig macht. Gott ist es, der unser Herz rein macht. Wir kommen zu Jesus und wir sagen, das möchte ich gern empfangen. Ich möchte gern ein neuer Mensch werden. Ich möchte ein anderer Mensch werden. Und damals in meiner Gefängniszelle, ich habe gesagt, es kann mit mir nicht so weitergehen. Als ich jetzt das letzte Mal dann ins Gefängnis kam, dann habe ich gesagt, es muss sich etwas ändern. Und so habe ich damals meine Anstaltskleidung, Gefängnisklamotten gekriegt und habe gesagt, und ich hätte gerne eine Bibel. Und die konnten sie mir nicht geben, aber sie würden dem Herrn Pfarrer Bescheid sagen, der Herr Pfarrer würde mir eine Bibel bringen. So, ich bekam die Bibel, dann fing ich an zu lesen. Und ich habe gesagt, Gott, ich will dir begegnen. Gott, ich weiß, ich brauche dich. Ich muss ein anderer Mensch werden. Und bis es dann zu diesem Punkt kam, wo ich sagte, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Und das war stark. Auch dieses Wissen, ich habe jetzt ewiges Leben bei Gott. Und ich wusste, all die hunderten Gefangene in unserem Gefängnis, die hatten das nicht. Und so fing ich an, gleich dort ihnen von Jesus zu erzählen. Als ich aus dem Gefängnis rauskam, habe ich gleich weitergemacht. Ich bin ein Typ gewesen, der ist jeden Tag unterwegs gewesen. Ich habe gearbeitet, aber in meiner Freizeit habe ich anderen Menschen die gute Nachricht von Jesus gebracht. Das mache ich auch heute noch so, nach Möglichkeit, jeden Tag. So, einfach warum? Weil ich habe Gottes Liebe in meinem Leben erfahren und ich weiß, er ist der Einzige, der jeden Menschen aus seiner verfahrenen, miserablen Situation herausbringen kann. Und ich weiß, die einzige Hoffnung in allem ist er. Deshalb muss ich diese Hoffnung weitertragen. Deshalb musst du diese Hoffnung weitertragen. Zeuge sein, einfach zu bezeugen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Für alle ist er gestorben, Jesus gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für Jesus, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Galater sagt ja, im Galater 6 sagt der Apostel Paulus, der auch den Korintherbrief geschrieben hat, wer auf oder in sein Fleisch hineinsieht, wird vom Fleisch verderben, also Vernichtung, Zerstörung, Untergang ernten. Wer aber auf den Geist sieht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und ich habe mich entschieden, in mein Leben geistlich zu investieren, mich Gott auszusetzen, Beziehung mit ihm zu leben und Verwandlung, Veränderung zu erfahren. Und wenn ich mich entscheiden würde und sagen, erstmal, ich könnte das gar nicht, so, da müsste ich ja wirklich, aber nee, es geht gar nicht, weil man kennt ihn einfach zu gut, man kennt den Vater zu gut. Aber wenn ich mich entscheiden würde, wieder verkehrte Wege zu gehen, dann würde ich merken, wie Vernichtung, Rückgang, Niederlage in das Leben zurückkehren, das, was mein Leben zerstört hat. Deshalb sagt Gott, es ist so wichtig, dass wir in das Richtige sehen, nicht in schlechte Gewohnheiten, nicht in altes Leben sehen, nicht in das, was uns ja kaputt und krank und einsam gemacht hat, sondern hineinzusehen, geistlich in eine Beziehung mit Gott. Und natürlich ist es wichtig, auch den Austausch und die Gemeinschaft der Gemeinde zu haben, denn die Bibel sagt, wir gemeinsam sind Gottes Haus, wir sind Gottes Behausung im Geist. Darüber hinaus die Gemeinden der Stadt als großes gemeinsames Haus auch in dieser Stadt. Nochmal Epheser 4, 22, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. So, das wollen wir nicht tun. Wir wollen aufgebaut werden. Und ich lade dich ein, in dieser Beziehung zu haben. Gott ist wirklich auf deiner Seite. Gott ist für uns. Wer kann da noch gegen uns sein? Er ist wirklich auf unserer Seite. Er ist wirklich auf deiner Seite. Und die Bibel sagt, er war für uns, als wir ihn noch gar nicht wollten. Sein Sohn starb, als wir ihn überhaupt nicht wollten. Und die Bibel sagt, Gott war in Jesus Christus und er versöhnte die ganze Welt mit sich selbst. Rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu. Keinem Menschen auf dieser Erde wird von Gott noch Schuld zugerechnet. Denn alle Schuld aller Menschen, der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft, für alle Schuld hat Jesus bereits bezahlt. Also Gott rechnet keinem Menschen Schuld zu. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst, rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu. Beachte, es steht, die Welt, den Kosmos, das Weltsystem, alle Menschen im Weltsystem, er versöhnte sie mit sich selbst durch Christus und rechnet ihnen ihre Sünden, ihre Verfehlungen nicht mehr zu. Warum? Weil Jesus schon dafür bezahlt hat. Also hör auf, für deine Sünde bezahlen zu wollen. Hör auf, für deine Sünde irgendwie eine Leistung zu erbringen. Du kriegst das nicht hin. Außerdem, es hat einer bezahlt. Warum willst du doppelt bezahlen? Ich habe neulich von einer Firma, bei der wir immer auch wieder einkaufen, sie haben geschrieben, sie hat mir eine E-Mail geschickt und sagte, sie haben Guthaben bei uns. Und sage ich, wieso? Wie kommt das denn zustande? Ja, sagt sie ganz einfach, die Rechnung wurde bezahlt und sie haben sie nochmal bezahlt. Okay, also jetzt haben wir das Guthaben da, ist fast aufgebraucht. So, also wir sind manchmal auch so, Gott hat für uns schon bezahlt und wir denken, aber ich muss auch noch bezahlen. Das ist nicht nötig, er hat es bereits getan. Er hat alles getan und er hat für alles Vorsorge getroffen. Und das finde ich so stark. Ich lade dich ein, diesen Jesus kennenzulernen, wenn du ihn nicht kennst. Ich lade dich ein, in eine Beziehung mit ihm zu kommen. Und ja, ich würde gerne beten. Ich danke dir so sehr, Vater, dass wir Beziehung mit dir leben können. Wirklich Gemeinschaft mit dir. Und ich danke dir, dass du, Gott, Vater, für uns bist, auf unserer Seite bist. Du bist nicht gegen uns. Und ich danke dir für Vergebung, ich danke dir für Wiederherstellung und ich danke dir für neues Leben. Und ich bete, Herr, wenn jemand hier ist, der dich noch nicht kennt, dass du heute in sein Leben kommen kannst. Heute, heute Morgen. Vater, ich gebe dir alle Ehre und ich segne jeden, der hier ist. Ist jemand da, der sagt, ich würde gerne, dass du für mich betest, Herbert, ich will gerne in eine Beziehung mit diesem Jesus kommen. Dann kannst du einfach deine Hand heben, dann bete ich für dich. Ist jemand, der sagt, ich will Gott kennenlernen, ich will ihn kennenlernen. Oh ja, danke, danke, danke. Noch jemand, der sagt, ich will das gerne, dieser Jesus. Weißt du, damals im Gefängnis, als ich das letzte Mal reinkam ins Gefängnis, davor habe ich fast meinen Vater umgebracht. Ich habe ihn so gehasst. Und er hatte wieder mal eine seiner Attacken. Und ich weiß noch, hätte mich jemand damals nicht zurückgehalten, dann hätte ich meinen Vater erwürgt. Und dann hat man mich weggerissen von meinem Vater und ich bin abgehauen. Und er, wie er so war, mit dem Messer hinterher auf der Straße und wollte mich dann abstechen. So, das war so die Beziehung, die wir so hatten. Aber als ich im Gefängnis Jesus kennenlernte, das eines der ersten Sachen, die ich tat, war, ich schrieb einen Brief und habe ihn um Vergebung gebeten, wo ich ihm kein guter Sohn war, wo ich ihn nicht als Vater respektiert hatte. Mein Verstand hätte gesagt, du bist doch bekloppt, er ist doch der Übeltäter. Aber mein Herz sagte, dir ist vergeben worden, Herbert, durch Jesus, vergib ihm auch. Also vergab ich ihn. Und so, das ist wichtig, dass du auch den Menschen, die da sind, dass du sagst, ich vergebe ihnen. Vielleicht, ich meine gar nicht, dass du herkommst, erstmal sagst, oh, ich habe ein gutes Gefühl. Ganz einfach, sachlich, nüchtern auch, Gott, du hast mir vergeben und ich vergebe auch. Und ich weiß, manchen von euch sind üble Dinge mitgespielt worden. Aber vergib, Gott ist großzügig dir und mir gegenüber, vergib auch du den anderen. Ja, ich würde gerne, ja, ihr habt euch gemeldet, ich würde gerne beten. Lasst uns vielleicht zusammen ein Gebet sprechen, damit sie nicht so alleine sind. Ihr könnt mir einfach nachsprechen, auch wenn du schon lange Christ bist, einfach um zu helfen. Vater Gott, ich bin so froh, dass du für mich bist. Ich habe verstanden, ich brauche nicht Religion, sondern Jesus. Jesus, ich lade dich ein, heute in mein Leben zu kommen. Du sagst, wer dich aufnimmt, der wird ein Kind Gottes. Ich nehme dich heute in mein Leben auf. Von heute an will ich dir nachfolgen. Danke, dass du für all meine Sünden bezahlt hast. danke, dass du mir vergibst und noch vergeben hast. Und danke, dass du mich reinwischst, sauber machst von aller Sünde. Danke für neues Leben. Und ich bitte dich, gib mir einen neuen Geist. Und ich will dich kennenlernen. Herr, ich will dich kennenlernen. Und ich danke dir, du wirst dich mir zeigen. Du wirst dich einfach mir offenbaren. Und ich werde das Leben mit dir anfangen zu genießen. Danke, dass du jetzt in mein Leben gekommen bist. Dass ich jetzt zu dir, zu deiner Familie gehöre. Und du hast die Garantie gegeben. Wer zu mir gehört, der geht niemals mehr verloren. Danke, dass ich jetzt zu deinen Kindern gehöre. Zu dir gehöre. Amen. Ich würde gerne heute Morgen solchen auch eine Gelegenheit geben. Das war heute Nacht so, als ich mit Gott sprach. Dann sagt er, es wird im Gottesdienst auch solche sein, die merken, Mensch, da ist etwas zwischen mir und Gott, das müsste eigentlich geklärt werden. Und ich möchte nicht aus diesem Gottesdienst rausgehen und das Zeug, was mich eigentlich von Gott trennt oder was mich hindert, auch in Freiheit zu Gott zu gehen, ich möchte das nicht wieder mit nach Hause nehmen. Und so kannst du heute Morgen ganz einfach für dich einen sichtbaren Akt machen. Ich habe hier so diese Bappa, du kannst dir einen Zettel aufnehmen und dann schreibst du das auf. Schreibst du auf, was dich zwischen dir und Gott steht, was dich daran hindert, von dir heraus in einer Beziehung mit ihm zu leben. Und sagst, das, was diesen Müll will ich nicht mehr rumschleppen, sondern diesen Müll, der kommt heute in Müll. Ich will das nicht mehr mit nach Hause nehmen. Schreibst du es auch und sagst, Herr, von heute an will ich mit dir leben. Gott hat gesagt, heute Nacht, wenn dann wird das nicht nur einfach sein, dass du was auf dem Zettel geschrieben hast, sondern Gott sagt, ich werde da sein und ich werde in dir das vollbringen, was du nicht kannst. Ich werde dich freisetzen. So, du signalisierst, das will ich loswerden, diese oder jene Sache will ich loswerden. Vielleicht ist es auch großer Kummer, der in deinem Herzen ist. Und du sagst, das will ich loswerden. Und ich will auch jetzt Gott vertrauen in der Sache, in der ich stecke. Oder was auch immer es sein mag. Aber Gott sagt, er wird an dir handeln heute Morgen. Du schreibst es auf den Zettel, was dazwischen ist oder was dich abhält, Gott auch vielleicht zu vertrauen. Dann sagst du Gott, das übergebe ich jetzt heute dir. Ich trenne mich davon, ich löse mich davon. Und Gott selber wird durch den Heiligen Geist ein Werk der Lösung in dir tun, der Veränderung. Und du wirst merken, auch vielleicht heute schon direkt oder auch morgen im Lauf des Tages, du wirst merken, wow, da geschieht auf einmal Veränderung bei mir. Und das ist, was Gott tun möchte heute. Er wird es tun. Gewisserweise machst du so einen eigenen prophetischen Akt für dich selber, an dir selber. Ich trenne mich von der oder der Sache. Oder ich will Gott vertrauen. Was auch immer, du weißt, was es ist. Und so lade ich dich ein, einfach hier zu kommen. Du kannst dir einen Zettel nehmen, schreib das auf und sag, Gott, da gebe ich es dir. Es gehört jetzt dir und ich gehe jetzt in Freiheit. Ich werde los sein davon. Und dann wirst du los sein. Wenn du persönliches Gebet möchtest, kannst du gerne auch zu mir kommen. Ich bin hier vorne. Will ich gerne mit dir beten. Wenn du sagst, ich habe eine Sache, brauche ich einfach jemanden, der mit mir betet. Dann kommst du einfach zu mir. Und wir beten zusammen. Wenn du krank bist, der Herr ist hier, auch um dich zu heilen. Wenn du krank bist, sag es mir, wir werden für dich beten. Ich werde für dich beten und Gott wird dich anrühren. Weil es steht geschrieben, er ist der Herr, mein Arzt. So, was auch immer es ist, komm einfach, ich lade dich ein, da aktiv zu werden. Anführungsstrichen aktiv. Danke, mein Vater.